So, ich hoffe, du sitzt gemütlich, kannst noch mal so ein bisschen dich hin und her wiegen, dass du die richtige Position findest, damit es dir gut geht und dass wir gemeinsam in die Predigt hineinstarten. Ich habe schon erwähnt, wir sind im Moment unterwegs in der Predigtreihe Wurzelwerk. Dafür liegt auch exemplarisch hier eine Wurzel auf der Bühne. Und diese Predigtreihe hat einen Untertitel, nämlich den Untertitel, was mich wachsen lässt. Das heißt, in dieser Predigtreihe von den Leuten, die hier vorne stehen und was sagen, soll es durchaus persönlich werden. Ja, nämlich auch ein bisschen persönlicher Einblick, hey, was lässt mich denn eigentlich wachsen? Was ist denn das, was wirklich in meinem Leben ja mich vorwärts bringt und mir Tiefe verleiht? Und deswegen will ich heute Morgen die Gelegenheit nutzen, tatsächlich mit euch ein bisschen persönlich zu werden. Ja, über das, was mich bei diesem Thema beschäftigt, und will ein paar Gedanken teilen, die mir für mein eigenes Leben wichtig sind und die mir helfen, verwurzelt zu sein, ja, zu wachsen und wirklich hier meinen Weg auch mit Jesus zu gehen. Deswegen soll das auch heute Morgen diese Predigt, und ich hoffe, das ist bei anderen Predigten, die ich halte, auch so, ja, nicht einfach nur eine theoretische Betrachtung sein, ja, von irgendwelchen Dingen, die vielleicht auch ganz wichtig sind. Nein, sondern es soll doch persönlich sein. Und einsteigen will ich mit einem Wort, das ebenfalls sehr persönlich ist. Und dass eine ganz bekannte Person der Bibel uns zum Ausdruck bringt und eigentlich einen Einblick gibt. Und er tut das ziemlich oft. Ja, dieser Mann, nämlich David, König David. Wir kennen die Psalmen, und die Psalmen sind davon geprägt, dass sie einen sehr tiefen Einblick, persönlichen Einblick geben, ja, in die Innenwelt, in das, was denn hier bei David alles so in Bewegung ist und was ja ihn denn eigentlich beschäftigt. Und so bekommen wir auch im Psalm 16 einen tiefen Einblick. Und er sagt hier im Vers 2 Folgendes: Ich bekenne, du bist mein Herr und mein ganzes Glück. Du bist mein Herr und du bist mein ganzes Glück. So drückt es hier aus. Man könnte sagen, ach, wie schön ist das. Wunderbar. Ja, so ein richtiger, schöner Kalenderspruch. Ja, der eignet sich dazu, mit einem schönen Bild gepostet zu werden. Ja, und dann freuen sich alle. Wunderbar. Du bist mein Glück. Ich will diese Worte ja nicht trüben, aber ich muss gestehen, dass wenn ich ein bisschen darüber nachdenke, ja, dass doch eine gewisse Spannung in mir entsteht und die da hochkommt und auch Fragen, die damit verbunden sind, nämlich die Frage, was meint denn an dieser Stelle diese Aussage? Was beschreibt David denn mit diesem Glück, ja, das er hier, ja, gefunden hat, was er empfindet? Und wie wird dieses Glück denn spürbar? Wie wird dieses Glück denn greifbar durch sein Leben eben ganz konkret? Denn wenn ich ehrlich bin, und ich wollte ja persönlich werden in dieser Predigt, wenn ich ehrlich bin, dann stelle ich fest, dass ich in meinem Leben Momente kenne, da empfinde ich auch andere Dinge als Glück. Ja, da ist nicht nur Glück da, sondern da sind ganz andere Empfindungen. Dann sind Momente da, wo ich irritiert bin, wo ich gar nicht mehr so richtig weiter weiß. Da sind Situationen, die ich nicht verstehe, nicht einordnen kann. Es gibt Momente, da fühle ich mich überfordert. Es gibt sogar Momente, da bin ich wütend oder enttäuscht. Und da fühle ich mich irgendwie innerlich eher zerrissen als glücklich. Und es gibt ja ehrlich gesagt auch genügend Anlässe dazu, ja, solche Empfindungen selbst zu haben. Da gibt es persönliche Herausforderungen, in denen wir immer wieder stehen. Da gibt es die ganzen Dinge, die uns alle miteinander beschäftigen, wie die Inflation in unserem Land oder auch weiter drüber hinaus, der Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen, die für uns immer spürbarer werden. Und ich muss gestehen, dass besonders in den letzten beiden Jahren Pandemie, wenn ich so die Art und Weise des Umgangs von Christen mit dieser Herausforderung gesehen habe, muss ich ehrlich gestehen, sind da in mir viele Fragezeichen entstanden. Und ich war doch sehr verwundert und irritiert und dachte mir, Mensch, wenn das ein Ausdruck eines Menschen ist, der Gott vertraut, das ist mein Glück, ja, dann sehe ich das, was ich um mich herum beobachte, sieht anders aus als Glück. Wie war das bei David? Wie wurde das in seinem Leben spürbar? Wie wurde das greifbar? Ja, wie wurde das lebendig, ja, was er hier auch formuliert? Manche Leute sind ja der Überzeugung, dass Krisen den Menschen stärken. Dass also Persönlichkeitsentwicklung ohne ein gewisses Maß an Druck und Herausforderungen eigentlich nicht so richtig funktioniert, sondern dass es solche Momente braucht, ja, die eben prägend sind. Ich stimme denen schon zu, ja, dass das tatsächlich so ist. Aber es gibt an dieser Stelle keine Garantie, kein Automatismus. Das ist ja kein Naturgesetz. Schwierigkeiten und Gegenwind und Herausforderung, die können meine Persönlichkeit prägen. Ja, so ist das. Sie können mich widerstandsfähig und auch stark machen. Zwingend ist das allerdings nicht. Es ist nicht zwingend, dass das gleich so geschieht. Es sind nicht die Widerstände, die eine Persönlichkeit hervorbringen, die einen Menschen reifen lassen, das sind sie nicht, sondern ja, also nicht die Schwierigkeiten an sich bewirken Widerstandskraft, sondern es ist vielmehr die Art und Weise, wie ein Mensch darauf reagiert, das lässt ihn reifen. Wie verhalte ich mich zu den Dingen, die um mich herum passieren? Wie verhalte ich mich zu dem, ja, was in mein Leben hineintritt? Deswegen, glaube ich, ist die Frage so wichtig, die auch unter diesem Predigtitel heute steht: Was lässt mich denn wachsen? Was ist denn das, ja, was mich wirklich reifen lässt? Was trägt denn dazu bei, dass mein Leben sich eher gut entwickelt? Dass ich eben reifer werde, dass ich anders, ja, reifer reagiere, auch auf die Herausforderungen, die im Leben mir nun mal entgegenkommen. Wie meister ich das noch besser? Wie kann ich von Glück reden in meinem Leben? Und was wir hier von David lesen im Psalm 16, dass er überhaupt diese Aussage so macht, ist für mich ein Ausdruck von Reife. Da ist jemand, der hat was erlebt, dass er diese Aussage tatsächlich machen kann. Da ist jemand gewachsen. Und das ist spannend für mich. Wie ist ihm das gelungen? Wie ist er dorthin gekommen? Wie kam das zustande? Bei der Beschäftigung mit all diesen, ja, Dingen, ja, mit dieser Frage, was lässt mich denn eigentlich wachsen? Ja, was bringt mir, ja, denn Reife in mein Leben hinein? Wie kann ich denn besser mit Herausforderungen umgehen? Wie kann ich anders reagieren? Da habe ich eine spannende Entdeckung gemacht. Und ich habe tatsächlich was gelernt. Wunderbar. Ist doch immer schön, wenn man was lernt. Da habe ich was gelernt, als ich mich damit befasst habe und beschäftigt habe. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass Gott unser Gehirn so geschaffen hat, dass wir ein Zentrum besitzen. Ich bin kein Biologe und ich habe auch keine Ahnung von Physiologie. Ich weiß, hier ist mein Kopf und da sind meine Füße. Ja, bin ich froh, dass ich mir das merken kann. Ja, aber ich habe hier mich belesen und habe gelernt, dass also ein Zentrum gibt, ja, dass wir besitzen, dass alle Reize, die auf uns kommen, in unserem Gehirn sortiert. Dieses Zentrum nennt man die Amygdala. Alle, die irgendwie medizinisch bewandert sind, die wissen wahrscheinlich, was das ist. Ja, ich kann da nicht allzu viel zu sagen. Ich habe nur gelesen, ja, dass manche diese Region des Gehirns auch als Gefahrenriecher beschreiben. Ja, also da ist ja diese Amygdala in unserem Gehirn und die ist dazu da, dass sie alle Reize aufnimmt, die in unser Leben hineinkommen, ja, und dann dementsprechend die Dinge sortiert. Und wenn man das ganz vereinfacht darstellen will, kann man sagen, dass wir auf Gefahrensituationen ganz oft mit Flucht oder Kampf reagieren. Mit diesen Reflexen, ja, die da sind. Wie verhalte ich mich? Ja, laufe ich weg oder ja, verkrieche ich mich in der Erde? Das sind diese Reaktionen, die sich da einstellen. Dann habe ich aber noch was Zweites gelernt, dass es zugleich in unserem Gehirn etwas gibt, das nennt sich präfrontaler Kortex. Ich fühle mich total schlau, wenn ich das sage. Ja, also das ist richtig cool. Ja, also weiß auch nicht so richtig, was das bedeutet. Eins habe ich aber verstanden, ja, dass das sowas wie eine ganz wichtige Ergänzung zur Amygdala ist. Das sind also zwei verschiedene Regionen. Einmal diese Region, die Amygdala, die erstmal die Reize sortiert, ja, dann ja tatsächlich ja so in Überlebensmodus schaltet und dann ist da der präfrontale Kortex. Ja, der trägt nochmal dazu bei, ja, dass hier die Sortierung nochmal viel differenzierter vonstatten geht. Und ich habe sogar gelesen, dass kein anderes Säugetier auf dem Planeten, ja, so einen ausgeprägten präfrontalen Kortex hat wie der Mensch. Und deswegen hat der Mensch die Fähigkeit, ja, diese kognitive Fähigkeit, zum Beispiel vorausschauend zu handeln. Kreativität zu entwickeln, Empathie zu empfinden, Mitgefühl zu haben, Erfahrungen zu beurteilen, ja, Dinge zu priorisieren, was ist wichtig, was unwichtig, ja, Dinge zu analysieren, Dinge zu ordnen. Dafür ist dieses da im Gehirn und so funktioniert das dann. Wie gesagt, ich bin kein Fachmann in diesen Dingen, habe das auch nur gelesen und fand das aber sehr spannend, ja, weil mir diese Erkenntnis über unser Gehirn, was also da vom Schöpfer her schon angelegt ist in unserem Inneren, ja, dass mir das hilft zu verstehen, was denn mit mir passiert, wenn ich in herausfordernden Situationen komme. Und was ich tun kann, um Herausforderungen entgegenzutreten, ja eben zu wachsen. Paulus drückt diese Erkenntnis, die ich eben versucht habe rüberzubringen mit diesem Gehirn, auf andere Art und Weise aus. In frommen, biblischen Worten. Er schreibt im 2. Timotheus 1, Vers 17 folgendes. Er sagt hier, denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern er erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Ich will das ein bisschen erklären, weil eigentlich das, was er hier sagt, ist das Gleiche, was ich eben vom Gehirn schon als Erkenntnis abgeleitet habe. Manche von euch kennen diesen Vers ein bisschen anders. Ich habe hier an dieser Stelle extra eine Übersetzung gewählt, die an dieser Stelle nicht von Angst spricht. Ihr habt nicht einen Geist der Angst. Ja, weil ich auch leider festgestellt habe, dass in den letzten 2 Jahren der Pandemie, ja, dieser Angst als Kampfbegriff missbraucht wurde, ja, um den anderen seine Überlegenheit darzustellen, ja, dass ich doch besser damit umgehen kann mit dieser Herausforderung. Ich glaube, dass es nicht wirklich hilfreich ist. Zur Ehrlichkeit gehört nämlich Folgendes. Wir alle haben Angst. Und wir alle kennen Ängste. Das ist nun mal so da, ein Teil unseres Lebens. Ja, wir alle kennen Verzagtheit. Wir alle kennen Befürchtungen, die in unserem Inneren da sind. Ich meine, nicht ohne Grund. Und das sollte uns auch gar nicht überraschen, dass die Bibel so oft die Worte wiederholt, sagt, fürchte dich nicht. Das liegt nicht daran, dass das Lieblingsworte in der Bibel sind, sondern das liegt daran, dass Gott uns gut kennt. Und dass er genau weiß, wie wir empfinden und was dann in uns vorgeht, ja, und was dann in unserem Leben so vorhanden ist. Ja, wir alle kennen das doch. Wir sind eben so gemacht. Da ist unsere Amygdala, die so versucht erstmal zu sortieren, ja, so grob die Reize. Und was mich wachsen lässt, ist zum Beispiel, dass ich mir meine Angst eingestehe. Dass ich die nicht einfach wegdrücke. Dass ich nicht so tue, als wenn alles irgendwie schön und super ist, sondern dass ich mir die Angst eingestehe und dass ich sie mit Worten benenne. Mir hilft das. Dass ich ausspreche, was mich beunruhigt. Denn Ängste sind erstmal was Normales. Und es ist erstmal völlig in Ordnung, wenn du das empfindest. Aber wichtig ist, das nicht in dir zu verbergen, sondern die Dinge zu benennen, sie auszusprechen. Wir finden in der Bibel eine Fülle von Beispielen davon, wo genau das geschieht. Ja, wo genau das hervorkommt. Ja, David ist uns, wie gesagt, ein richtig schönes Vorbild dabei. Da heißt es hier zum Beispiel im Psalm 58, Vers 7. Ich mag diese Worte. Da sagt David, oh Gott, schlag ihnen die Zähne aus. Und alle denken, wow, was ist denn hier los? Ja, ist hier Gewalt angesagt? Nee, was passiert hier? Hier ist David, der ehrlich und offen sein Empfinden, was er im Moment in sich trägt, benennt. Und dass er das ausspricht. Oder Psalm 22, Vers 2, da drückt er es so aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schrei verzweifelt, doch du bist weit weg. Nirgendwo scheint mir Rettung in sich zu sein. Hier sind also Empfindungen da, die David hat und er merkt, Mensch, ich empfinde hier Verzagtheit in mir. Da ist etwas und ich muss das benennen. Ich muss das aussprechen, was ich hier empfinde. Denn ich habe festgestellt, ich gelange erst zu der Kraft, von der Paulus spricht, wenn ich mir ehrlich meiner Verzagtheit bewusst bin. Und wenn ich das mal benenne. Und genau das tut David hier in dem Psalm. Er spricht das aus, brutal ehrlich, so dass manche Bibelstellen in dem Psalmen da, so wie mit den Zähnen ausschlagen, wir da sagen, das irritiert uns, wir wissen nicht so richtig, das einzuordnen. Aber so ist das nun mal. Manche Erfahrungen in unserem Leben irritieren uns genauso. Und wir wissen nicht, damit umzugehen. Deswegen ist es wichtig, das zu benennen. Und wir merken hier, Gott hat kein Problem damit. Gott hat kein Problem. David spricht es hier ehrlich und offen aus. Und das ist so wichtig und das ist so gesund. Denn es gibt diesen einfachen Flucht- und Kampfreflex, den gibt es auch in frommer Art und Weise. Tatsächlich, ne, dass man so fromm, ja, so in dieser Art und Weise reagiert. Ich kann mich erinnern, als ich vor ein paar Jahren, viele von euch wissen das, ja, die Diagnose Multiple Sklerose über mein Leben ausgesprochen wurde. Das war so die größte Herausforderung schlechthin, ja, und ich habe gemerkt, dass in dem Moment, in den Umgang mit dieser Herausforderung, es mir nicht geholfen hat, zu flüchten. Und das einfach zu ignorieren, zu sagen, ich will das einfach gar nicht hören, ich nehme das einfach mal nicht wahr, ja, ich weiche dem einfach mal aus, ich tue mal so, als wenn nichts gewesen wäre. Und andererseits auch der Kampfmodus hat mir nicht geholfen. Ja, zum Beispiel so in frommen Kampfmodus umzuschalten, wild zu proklamieren, was das Zeug hält, noch lauter und noch kräftiger zu beten, ja, bis mir der Schweiß von der Stirn läuft und so weiter. Ich habe gemerkt, das hilft mir in dem Moment erstmal auch nicht. Was mir geholfen hat, ist, dass ich mir meiner Verzagtheit bewusst wurde und die benannt habe, sie ausgesprochen habe. Ja, und ich muss ehrlich sagen, diese Zeit meines Lebens war eine Zeit, in der ich so oft geweint habe, wie an keinem anderen Moment in meinem Leben. Aber es war wichtig, damit ich mir, ja, damit ich mich den Dingen stelle, ja, damit ich dem nicht ausweiche. Und nur, wenn ich mir, ja, dem bewusst werde, das benenne, ja, meine Verzagtheit auch benenne, ja, dann, das ist schon der erste Schritt zu einem Neustart, zu einer neuen Ausrichtung. Und das ist so wichtig und so bedeutend. Ich muss mir meiner Angst bewusst werden, sie eingestehen und das nicht irgendwo, sondern mit Gott und vor Gott. Und gerade in den Momenten unseres Lebens, wo Gott ein Teil des Konfliktes ist. Seien wir doch mal ehrlich. Ja, ich meine, so eine Situation, ja, wie ich sie eben jetzt auch benannt habe, da war natürlich ganz schnell die Frage da, Gott, warum ich? Warum trifft es mich auf einmal? Was soll denn das? Ich habe doch was ganz anderes vor. Ich will doch in meinem Leben was erreichen. Oder auf einmal, ja, trifft mich so etwas. Warum ich? Vielleicht kennst du das auch. In manchen Situationen, wo du dich auffragst und sogar mit Gott haderst und nicht richtig weißt, damit umzugehen. Und da muss ich immer wieder neu lernen, meine Fragen zu artikulieren und das zu benennen, was ich brauche. Jesus macht das so schön vor. Als er mal einem Blinden begegnet, einem Blinden, ja, der also nicht sieht, da steht Jesus vor dem Blinden und fragt ihn, was willst du, dass ich hier tue? Man könnte meinen, Jesus, hast du nicht gecheckt, dass der blind ist? Doch, das wusste Jesus. Er wollte, dass sein Gegenüber es benennt. Was willst du? Was brauchst du? Was kann ich dir geben, was dir hilft? Das ist die Frage, die Gott auch an uns richtet, die er an dich richtet, die er in dein Leben hineinfragt. Und das ist so wichtig, damit umzugehen, auch mit dem Durcheinander in unserem Leben. Eugen Peterson, ein amerikanischer Theologe, der bekannt wurde durch The Message-Übersetzung, ja, so eine englische Bibelübersetzung, der hat das mal so formuliert, er hat gesagt, Menschen tun sich mit zwei Dingen schwer. Das erste ist die Rätselhaftigkeit, damit meint er Gott. Dass wir Gott manchmal nicht verstehen, ihn manchmal irgendwie doch nicht einordnen können. Und er sagt an zweiter Stelle das Chaos, nämlich in uns selbst. Das Durcheinander. Wir kommen damit schwer zurecht. Und wir hadern damit. Und das ist eine Herausforderung. Ich glaube, eine Größe und auch ein Wachstumsschritt liegt darin, wo wir uns mit diesen Dingen an Gott selbst wenden. Wir sagen, Gott, kann das nur benennen. Ich kann nur, ja, wirklich das in Worte fassen, das im Gebet ausdrücken, so wie David das getan hat in seinem Psalmen. Und dass wir dann sagen, Herr, ich bring meine Angst vor der Zukunft zu dir. Und ich spreche die aus. Ich bring all mein Nichtverstehen, all das, was ich nicht begreife und nicht erfassen kann. Ich bring dir meinen Schmerz, meine Verzagtheit, die ich in mir spüre. Und ich entscheide mich, ich will's dir geben und ich will dir vertrauen darin. Und ich vertraue dir, dass mein Weg, wohin er auch führt, dass er bei dir aufgehoben ist. Und dass ich bei dir sicher bin. Denn ich glaube, wer vertraut, der kann auch loslassen. Der kann auch loslassen. Und dann geschieht etwas ganz Schönes. Dann komme ich nämlich zur Ruhe. dann kann ich sogar Ruhe empfinden, obwohl ich nicht weiß, wie die Sache weitergeht. Wer vertraut, der stellt sich diesem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, von der Paulus spricht. Ich habe gelernt, und das lässt mich wachsen, ich habe gelernt, dass es weniger wichtig ist, wie die Umstände sind oder wie andere sich verhalten. Viel entscheidender ist die Art und Weise, wie ich mich selbst verhalte. Das ist viel entscheidender. Das ist viel wichtiger. Wenn Paulus also von diesem Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit spricht, dann sagt er eigentlich mit anderen Worten, mit Gottes Hilfe ist es selbst unter Druck und in Krisen möglich, auf panische Überreaktionen zu verzichten. Es ist möglich, dass wir uns beruhigen können, dass wir nach Weisheit fragen, dass wir auf Gottes Gedanken hören, bevor wir handeln, dass wir von ihm empfangen, bei ihm zur Ruhe kommen. Das, was Paulus hier mit Besonnenheit beschreibt, ist das oder ist die Aufgabe, die unser präfrontaler Kortex übernimmt. Nämlich zur Ruhe kommen, erstmal beruhigen, erstmal analysieren, erstmal ordnen, erstmal ein Stück runterfahren, ja, von all der, ja, Überreaktion, von der Panik, die vorher da war. All das spielt sich hier ab. Und dank dem Teil in unserem Gehirn ist es möglich, dass wir auch mit emotionalen Reaktionen reif umgehen können. Und das finde ich so faszinierend. Das begeistert mich, ja, dass wir also durch und durch feststellen können, dass Gott da etwas in uns angelegt hat, das uns befähigt. Und Gott holt uns aus unseren Ängsten und er hilft uns, einen anderen Weg wählen zu können. Das finde ich so stark. Gott lässt unsere Emotionen abkühlen. Ich habe das gelesen von so einer Studie, ja, wo die das alles richtig ausprobiert haben. Und da waren Leute, die so von ihrer Amygdala so hochgepusht waren. Ja, und da haben sie da Versuche gemacht, ja, Leute so rational rangehen zu lassen. Und dann hat man richtig in den Scans gemerkt, wodurch diese Arbeit des präfrontalen Kortex, die Amygdala praktisch, wie sich beruhigt. Ja, wo Ruhe einkehrt auf einmal. Ja, wo Leute innerlich wirklich zur Ruhe finden. Ja, weil auf einmal eine andere Wahrnehmung da ist. Ich finde das faszinierend. Genau das ist auch das, was der Geist Gottes macht. Er unterstützt diese Dynamik. Ich meine, Gott hat uns ja nicht umsonst so geschaffen, wie wir sind. Ist ja kein Zufall. Es beruhigt sich. Gott flößt uns Ruhe ein. Er bringt uns innerlich zu, er hilft uns, besonnen zu sein. Er befähigt uns, die Dinge, ja, die in unserem Leben da sind, mit anderen Augen wahrzunehmen, gründlich darüber nachzudenken, ja, Weisheit zu entwickeln und dann vernünftige und lösungsorientierte Schritte zu gehen. Also mir zeigt das, wie tief Gott Einfluss nimmt auf unser Leben und in unser Leben hineinspricht. Wenn die Angst wieder nach uns greifen will, ist Gott unsere Ressource, damit umzugehen. Er wirkt an uns bis in die tiefsten Regionen unseres Gehirns hinein. Ich finde das so faszinierend. Gott ist so gut zu uns. Er will eben nicht, dass wir einfach wehrlos den Dingen ausgeliefert sind und dann unsere Emotionen einfach hochkochen, sondern er kommt und er sagt, hey, du hast nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit bekommen. So schön. Jesaja drückt das im 30. Kapitel mit treffenden Worten anders aus. Er sagt, im Stillsein und Vertrauen liegt eure ganze Kraft. Im Stillsein und Vertrauen liegt eure ganze Kraft. Dieses Stillsein und dieses Vertrauen beschreibt gerade den Gegensatz zu dem hektisch unbedachten Handeln. Ja, das, was Paulus eben hier mit Besonnenheit beschreibt. Thomas Heri, ja, der Autor aus der Schweiz, ja, der uns bekannt ist durch unsere Epos-Veranstaltung. Er formuliert das so, er sagt, besonnen ist, wessen Verstand eine Situation richtig erfassen und einschätzen kann. Besonnen ist, wer den gegebenen Umständen mit Klugheit und Weisheit begegnet. Besonnen ist, wer sich selbst beherrschen kann und nicht unbedacht einem drängenden inneren Impuls folgt. Besonnen ist, wer anständig mit anderen umgeht. Besonnenheit, was Paulus hier formuliert, ist die Fähigkeit zur sorgfältigen Reflexion. Es führt dazu, dass wir sorgfältig abwägen können und entscheiden können. Und das wird unterstützt durch unser Gehirn, das so geschaffen ist von Gott und so gegeben ist. Und diese Arbeit im Gehirn kann eigentlich nur am besten stattfinden im entspannten Modus. Deswegen ist es gut, ja, auch äußerlich zur Ruhe zu kommen. Deswegen ist es gut, ja, auch hier Momente immer wieder zu finden, wo ich zum Beispiel still werde. Wo ich einfach mich mal den Reizen entziehe. Deswegen ist Urlaub etwas Tolles. Deswegen ist Urlaub etwas Wichtiges. Ich lasse mal all die anderen Dinge liegen. Ich komme mal zur Ruhe. Körperlich zur Ruhe und auch innerlich zur Ruhe. Ja, damit ich die Zeit habe, erstmal Dinge auch in mir zu ordnen, darüber zu reflektieren, mir bewusst zu werden, wo stehe ich denn eigentlich, was ist denn eigentlich gerade in meinem Leben los und wo will ich hin? Da hilft diese Stille, da hilft Gebet, da hilft auch mal einen Spaziergang zu machen, einfach in der Natur, einfach mal unterwegs zu sein, ja, irgendwie zur Ruhe zu kommen oder eine Zeit des Schweigens zu haben. Es gibt ja so Schweigeklöster, ich stelle mir das ganz schrecklich vor. Aber das kann auch hilfreich sein. Es braucht ein Loslassen, um neue Ausrichtung zu bekommen, um neu ausgerichtet zu werden. Ich glaube, dass der Ausspruch von David, womit ich eingestiegen bin in meine Predigt, von dem Glück, von dem er da redet, dass das, dieses Glück zu erfahren, dass das ein Ausdruck eines Lebens ist, das von ehrlicher Reflexion gekennzeichnet ist. Ein Leben, ja, das wirklich aus diesem Vertrauen, aus dieser inneren Ruhe in der Gegenwart Gottes heraus wirklich gewachsen ist. Und dann eine Kraft da ist, die wirklich in eine Zukunft schaut und weiß, ich kann hier etwas entfalten. Ich kann hier etwas bewegen. Ich kann handeln. Ich kann agieren. Das ist so wichtig, glaube ich, das wahrzunehmen. Weil ehrlich mit sich selbst umzugehen und Gott zu vertrauen und zu wissen, dass er alles bereithält, was ich brauche und mich ausgestattet hat bis in mein Hirn hinein. Also physiologisch, ja, mit den Grundfähigkeiten ausgestattet hat, nämlich verantwortlicher Gestalter für mein eigenes Leben zu sein, das begeistert mich. Und ich muss sagen, mich damit auseinanderzusetzen und dem nachzugehen, das motiviert mich, das lässt mich wachsen. Und deswegen bin ich heute hier und teile das mit euch. David, und damit ziehe ich ja die Schleife zu, David bringt das dann so zum Ausdruck in diesem Psalm 16, dann etwas später, im Psalm 5. Da greift er das nochmal auf. Da sagt er, du Herr, bist alles, was ich habe. Du gibst mir, was ich zum Leben brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Wow. Da ist jemand zur Ruhe gekommen. Da ist jemand angekommen. Und in diesem zur Ruhe kommen liegt diese Kraft zu wissen, ich kann mein Leben gestalten. Ich bin den Dingen eben nicht einfach nur ausgeliefert. Ich bin nicht ein Spielball der Umstände in meinem Leben, sondern Gott befähigt mich, Gott rüstet mich aus. Ja, Gott, ja, gibt mir alles, was ich brauche, um gestaltend unterwegs zu sein, weil das die DNA ist, die Gott in mich hineingelegt hat. Und dazu will uns der Heilige Geist immer wieder anhalten. Deswegen sagt Paulus, ihr habt nicht den Geist der Furcht, nicht den Geist der Verzagtheit, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ja, das sind diese Ressourcen vom Himmel her, die uns gegeben sind, um uns auszustatten, reifen zu lassen, wachsen zu lassen und zu Persönlichkeiten zu werden, die aus einer Ruhe, die Gott uns gibt, das Leben gestalten können. Ich finde das so spannend. Und ich habe mich persönlich entschieden, mich auf die Entdeckungsreise zu begeben, das mehr und mehr zu lernen, aus diesen Ressourcen zu leben. Und meine Einladung in meiner Predigt heute ist diese. Ich will dich einladen, dass du dasselbe tust. Und dass wir miteinander entdecken dürfen, wie wir wachsen dürfen. Und wie wir genau das dann bekennen dürfen, was David hier sagt, du Herr bist alles, was ich habe. Du gibst mir, was ich zum Leben brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. In dieser Ausrichtung zu leben, lässt mich wachsen und gibt meinem Leben Wurzeln, die es ja hervorbringen in meinem Leben, dass ich in die Höhe wachsen kann. Ich möchte mit uns beten. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du durch dein Wort und durch das, was wir dort lesen, ganz tief in unser Leben hineinsprechen willst. Und ich will dir danken für die Ehrlichkeit, die in deinem Wort zu finden ist und auch die Einladung, die uns gegeben ist. Herr, die Einladung, dir zu begegnen. Bei dir zur Ruhe zu finden. Uns zu wurzeln in dir. Und Herr, wir haben das jetzt gehört und du weißt, an welchen Punkten wir in dem Leben stehen. Herr, du weißt, was wir brauchen und was nötig ist, damit wir einen Schritt gehen können, damit wir vielleicht erstmal zur Ruhe finden. Und Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du jetzt in diesem Moment einfach kommst und dass du ganz persönlich jetzt in jedes einzelne Leben hineinsprichst. Und ich möchte uns bitten, dass wir ganz bewusst einfach die Augen geschlossen halten, dass du dir jetzt einen Moment nimmst, wo du einfach mit Gott alleine bist. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du kommst und dass du einfach so durch die Reihen gehst. Und dass du etwas in uns in Bewegung bringst. Dass du uns hilfst, Dinge in Worte zu fassen. Dass du uns hilfst, Dinge loszulassen, Dinge abzugeben, zur Ruhe zu finden, Kraft zu empfangen. Komm, Heiliger Geist. Und wenn du vielleicht in diesem Raum da bist und sagst, das berührt mich alles sehr, ich weiß gar nicht, wie ich beten soll. Vielleicht sagst du auch, Mensch, wenn Gott mir so begegnet in dieser Art und Weise, dann merke ich, ich brauche ihn so sehr. Vielleicht hast du Gott noch nie in dein Leben eingeladen. Vielleicht hat dich immer irgendwas zurückgehalten. Und du merkst vielleicht, heute ist der Tag, wo du die Tür aufmachen solltest. Dann würde ich dir gerne die Möglichkeit geben, diesen Schritt heute zu gehen und die Erfahrung zu machen, wie Gott bei dir ankommt und wie das einfach ganz viel auslöst in dir und wie du dich auf die Spur begibst, genau das zu erleben, was David erlebt hat, dass er sagt, du bist mein Herr und du bist mein Glück. Und ob du nun hier im Raum sitzt oder online jetzt zuschaust, ich will einfach ein kurzes Gebet dir vorsprechen, das dir helfen soll, diesen Schritt zu gehen heute. Du kannst beten, Jesus, ich brauche dich in meinem Leben. Ich bitte dich, dass du zu mir kommst und dass du mir hilfst, dieses Glück kennenzulernen. Ich bringe meine Verzagtheit, ich bringe meine Schuld, ich bringe mein Versagen zu dir. Und ich bitte dich, dass du ab jetzt der Herr meines Lebens bist. Mach du mein Leben neu. Wenn du dieses Gebet sprichst oder auch vielleicht ein ähnliches Gebet, dann ist das ein ganz wichtiger Schritt, weil du einfach Gott einlädst, in dein Leben zu kommen. Und das ist das Beste, was dir passieren kann. Deswegen, falls du dieses Gebet gesprochen hast, will ich dir gratulieren. Das ist ein richtig großartiger Schritt. Wenn du online da bist, dann kannst du uns schreiben unter gebet@eli-leipzig.de einfach sagen, hey, ich habe dieses Gebet gebetet, dann wollen wir gerne mit dir in Kontakt kommen und weitere Schritte gehen. Wenn du hier im Raum bist und dieses Gebet gesprochen hast oder merkst, dass es dran ist, nach dem Gottesdienst werden hier Beter an der Bühne stehen, die gerne mit dir beten und die gerne dieses Gebet auch mit dir formulieren. Ich lade uns ein, dass wir uns jetzt ganz bewusst für das nächste Lied auch nochmal einen Moment nehmen, wirklich so in der Gegenwart Gottes zu sein. Für uns alle, die wir hier sind. Sagen, Gott, du bist da. Ich darf bei dir ankommen. Ich darf bei dir zu Hause sein. Lass uns unserem Gott die Ehre geben.